Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen hier im Saal und zu Hause. Schön, dass ihr da seid oder zugeschaltet habt. Ich würde auch gerne noch beten zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, und ich bete jetzt auch, dass du uns frei machst, dich zu hören. Herr, du weißt einfach, was uns beschäftigt, Jesus, und was uns vielleicht auch blockieren möchte, Herr, deine Stimme zu hören. Aber es soll auch heute wirklich deine Stimme laut werden. Und so gebe ich dir jetzt die ganze Zeit in deine Hand, Herr, vom Hören, auch vom Reden, Jesus, dass du wirklich deine Worte in meinen Mund legst und uns auch das entsprechende Gehör dafür gibst, Jesus. Schenk, dass wir jetzt alles ablegen können, was uns sonst noch beschäftigt und Gedanken, die uns bindet. Herr, soll das wirklich jetzt unter dein Gehorsam kommen. Und ich danke dir echt, dass du uns nicht allein lässt und auch uns immer wieder Richtung gibst und neue Impulse. Amen. Gut. Ich habe ein Thema aufs Herz gekriegt, schon Anfang der Woche. Und es hat mich aber auch schon letzte Woche begleitet. Und dieses Thema ist umschrieben mit dem Prüft alles. Also da geht es ums Prüfen. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo das sicherlich wichtig ist, auch wo jetzt gerade durchs Internet oder durch das, dass man vielleicht einfach auch mehr im Internet unterwegs ist, das gab es ja davor auch schon, und im Internet findet man einfach auch alles, was man finden möchte. Und so, glaube ich, hat man einfach auch eine ganz, also vielleicht mehr Bandbreite an Infos und geistliche Impulse, wie man es vielleicht hat, wenn man nicht so viel im Internet unterwegs ist und einfach nur zu einer Gemeinde geht oder in einen Hauskreis, wie auch immer. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch zu prüfen, weil ich glaube, es gibt einfach richtig starke und gute Dinge, so wie überall, und es gibt aber auch Dinge, die uns in eine total falsche Richtung lenken und leiten möchten. Ich habe es auch schon erlebt, man kriegt über WhatsApp alles Mögliche zugeschustert. Wir leben in einer Zeit, wo auch apokalyptische Auszüge hat, das nicht jetzt irgendwie nur in kirchlichen Kreise Thema ist, sondern man merkt einfach auch, Leute, die überhaupt nicht glauben, sehen da dieses Szenario, Weltuntergang, Klimakatastrophe, alles nimmt zu. Das ist ja was, wo man eigentlich auch nicht die Augen davor verschließen kann, und das ist aber auch ein Nährboden aufgrund von Ängsten, die da vielleicht geweckt werden, wo eben auch vieles Falsches im Umlauf ist. Genau, da habe ich mir überlegt, das ist eigentlich mal wichtig zu gucken, was das heißt, wir sollen prüfen als Christen. Das steht hier für Leute, die Jesus kennen, prüft alles. Ich unterschlage euch nicht, wie es weitergeht, bei manchen klappt das vielleicht schon auf, wie der Vers weitergeht. Aber ich lege mal den Schwerpunkt drauf, auf dieses Prüfen. Wir kennen es vielleicht aus dem Alltag, wenn man jetzt an der TÜV denkt, da wird geprüft. Da gibt es Kriterien, wo der einfach guckt, wie ist der Reife, Profil, was weiß ich, Ölstand, gibt es irgendwo Rostflecken, und der hakt da halt ab und guckt das Auto gut an, und wenn da alle Haken dran sind, an der richtigen Stelle, dann kriegt man seinen Stempel und darf wieder weiterfahren. So läuft es beim TÜV, da wird geprüft, in der Schule gibt es andere Prüfungen, da geht es dann ums Wissen, was man alles gelernt hat und so weiter. Beim Chef gibt's, Arzt gibt es einen Check ab und zu, wo der auch guckt einfach, ob er irgendwas sieht, was auffällig ist. Das sind so die Dinge, wo uns Prüfe im Alltag begegnet. Und ich glaube, das prägt uns auch. Also wenn wir wissen, wie man so im Alltag prüft, dann denken wir vielleicht, hey, so macht man es als Christ auch. Dem ist aber nicht so, und da werden wir gleich auch drauf kommen. Wenn man im Netz guckt, Wikipedia, dann heißt es, prüfen bedeutet nach DIN 1319 das Feststellen, inwieweit ein Prüfobjekt eine Forderung erfüllt. So weit, so gut. Das können wir jetzt ja auch so übernehmen und machen so weiter und gucken halt, ob unsere Prüfobjekte die Forderungen entsprechen, die mir vielleicht in uns sind. So könnten wir jetzt anfangen, auch geistlich zu prüfen. Was heißt das jetzt? Prüft alles. In dem näheren Kontext von dem Vers geht es auch um Geistesgabe, wobei ich mir es nochmal anguckt habe und glaube, das geht auch ganz grundsätzlich, nicht nur um Geistesgabe, so wie das da steht, stehen auch ganz viele andere Sachen drin. Sollen wir als Christen, wenn wir alles prüfen sollen, sind wir dann so diejenigen, die alles unter die Lupe nehmen, so die Dauer, die jeden Mensch immer gleich mal abchecket, sobald man ihm begegnet? Und ich muss dann ehrlich sagen, wenn wir so wären oder sein müssten, dann wüsste ich schon, wie ich mich verhalten würde, wenn ich jemand wäre, der geprüft wird. Da würde ich das Weite suchen, ehrlich gesagt. Also so unter den Augen des Prüfers, die meide ich lieber. Der findet, weil jeder hat ja irgendwo was, einen Makel oder irgendwas, und man findet dann immer irgendwas, wo man dran rumkritteln kann. So ist das. Was ist da damit gemeint? Ich habe jetzt einige Bibelstelle im Vorfeld zur Vorbereitung genommen und habe im Urtext geguckt, wo wirklich dieses Wort von Prüfe, wie es jetzt auch hier mit dem Prüft alles steht. Weil nicht alles, was natürlich so übersetzt wird mit Prüfe oder auch mal anders übersetzt wird, steht das gleiche Wort dahinter. Da gibt es ganz viele verschiedene Situationen, aber man merkt wirklich, da gibt es auch was ganz grundlegend Gemeinsames. Und da wollen wir letztlich auch drauf kommen. Mit was prüfen wir? Wir haben es gesagt, so im Alltag, da gibt es halt irgendeine Checkliste, irgendwelche Kriterien und es gibt eben der Prüfer. Also da sind auch die Augen des Prüfers, die Fähigkeiten des Prüfers natürlich auch gefragt. Und beides muss zusammenkommen, dass es dann auch korrekt läuft. Also gehen wir erstmal zu der äußeren Checkliste, so habe ich es genannt. Also äußere Kriterien. Wie gesagt, im Alltag kennen wir das, was es da so gibt. Mathe-Test ist einfach, da gibt es halt richtig oder falsche Ergebnisse und daran guckt man das. Aber wenn natürlich der Lehrer da mal nicht so auf der Höhe ist, kann es auch mal passieren, dem witscht vielleicht auch mal ein falsches Ergebnis durch oder er übersieht irgendwas. Also die beste Checkliste, das merkt man im Alltag, die reicht eigentlich auch nicht aus, wenn der Prüfer einen Knick in der Optik hat, selbst beim TÜV nicht. Wenn der irgendwas halt übersieht, weil er es halt nicht gescheit anguckt hat, dann kriegst du deinen Stempel und mit ruhigem Gewissen von ihm aus gesehen, aber in echt hättest du ihn eigentlich nicht kriegen sollen. Das passiert. Bei uns im Glaube gibt es so eine äußere Checkliste auch und das ist die Bibel. Und ich möchte euch da mal einen Text vorlesen, den ich jetzt sehr frei übertragen habe, weil ich aber glaube, so ist er eigentlich, gilt er uns. Und das stimmt auch so. Das steht in Römer 2, 17 und sind Auszüge, also mehrere Verse. Wenn du dich aber einen Christen nennst und dich auf die Bibel stützt und dich Gottes rühmst und den Willen kennst und prüfst, worauf es ankommt, weil du aus der Bibel unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit in der Bibel hat, der du nun andere lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Denn nicht der ist ein Christ, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Christ, der es innerlich ist und im Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben. Sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ihr kennt den Text vielleicht, da spricht Paulus eigentlich über die Juden und über das Gesetz, das ist aber letztlich die Bibel der ersten Christen, muss man sich vor Augen führen, die Tora, die ganzen Briefe und alles, was für uns jetzt heute Autorität hat, war damals einfach, waren die Predigte, die man rumgeschickt hat. Also ich glaube, das ist kein Fehler, hier das Wort Bibel mal einzusetzen. Und ich glaube, inhaltlich zählt es genauso. Da, wo ich denke, ich habe die Bibel und ich habe das Wissen und ich habe doch hier das Wort in meiner Hand und ich habe es doch gelesen und ich weiß, was richtig und falsch ist und ich muss alle anderen sagen, wo es lang geht, da laufe ich Gefahr. Wenn nicht das passiert, was hier kritisiert wird, wenn ich mich nicht selber lehren lasse, wenn ich nicht selber mich diesem Wort auch unterstelle, dann führt es in Heuchelei und nicht in ein aufrichtiges Christsein. Und Paulus ist jemand, der sagt auch an anderer Stelle, der sagt nicht, die Checkliste ist falsch, das Gesetz ist falsch, das ist komplett falsch, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst. Das sagt er nicht. Der zitiert die rauf und runter. Der sagt, das ist gut, aber da muss noch was dazukommen, nämlich eine innere Beteiligung dran. Und das heißt, dass ich mich eben diesem Wort genauso unterstelle, dass ich genauso bereit bin, mich belehren zu lassen, wenn ich andere lehre, dass ich mich hinterfragen lasse, wenn ich die Bibel aufschlage, dass Gott in meinem Leben eine Rolle spielt, dass diese Checkliste Bibel, sage ich es mal so, dieses äußere Kriterium fehlbar ist, weil wir fehlbar sind, das kann man in der Geschichte an vielen Stellen zeigen. Es ist viel Gutes passiert durch die Bibel, es wurden Kinderheime gegründet, Menschen wurden geholfen, Menschen wurden geheilt, uns wurden aber auch Kreuzzüge veranlasst. Es wurden Täufer umgebracht, alles mit Gottes Wort. Also das zeigt, die Checkliste an sich reicht nicht. Und es reicht auch nicht, wenn wir nur die Checkliste hochhaltet. Es muss also so ein innerer Faktor noch dazukommen, so wie eben ein TÜV-Dings nicht nur mit der Checkliste beendet ist, sondern auch was mit dem Prüfer zu tun hat. So ist es eben im Geistlichen auch. Also wir haben eine äußere Checkliste, die Bibel, aber es gibt auch so was Inneres. Und ich habe es jetzt mal so genannt, der innere Kompass. Weil ich finde, Kompass ist so ein schönes Bild. Weil auch der kann fehlbar sein. Wenn ich einen Kompass an Magnet hänge, dann spinnt die Nadel oder zeigt in eine komplett falsche Richtung. Und ich glaube, das kann bei uns eben auch passieren. Das sieht man da dran. Dass da, wo wir falsch gespult sind, da werden wir auch Dinge lesen und völlig falsch verstehen. Und aber das ist das Problem bei diesem Kompass. Wenn man dem sagt, geh nach Norden und da liegt irgendein Magnet dran und der Kompass zeigt auf Norden, dann gehe ich mit voller Überzeugung nach Norden. Und ich würde diese Überzeugung jedem sagen, da ist Norden, aber ich laufe in die total falsche Richtung. Und das macht es nämlich kompliziert. Weil in dem Moment, wo ich von was überzeugt bin, was nicht stimmt, weil mein Herz nicht stimmt, dann werde ich das unter Umständen gar nicht merken, weil ich so total überzeugt bin. Und ich weiß es von mir selber, wie ich früher die Bibel gelesen habe und da hat der Heilige Geist eine untergeordnete Rolle gespielt oder halt war beschränkt auf die Wortauslegung. Und die ganze Stelle mit Heilung und allem, die habe ich einfach dran vorbeigelesen, wie mit Scheuklappe. Und das war jetzt nicht mal, würde ich im Nachhinein sagen, ich glaube, das war Unwissenheit, war nicht Hartherzigkeit, würde ich nicht mal sagen. Aber auch das zeigt, auch da war es auf jeden Fall fehlbar, weil das was mit mir zu tun hat, auch mit meiner Reife, wie weit ich bin, wie auch immer. Wenn wir jetzt wissen, dass unser Wissen, das, so kann man das ja auch nennen, wenn wir Bibel aufschlagen, dann kann man sich Wissen anhäufen, und unseren Wille, also das, was mit meiner Person einfach zu tun hat, in welche Richtung ich es dann auch lese, was ich verstehe will, was ich lesen will. Wenn man weiß, dass das beides fehlbar ist, dann wird das natürlich mit dem Prüfen jetzt echt schwierig. Wie prüfe ich dann überhaupt, wenn beides daneben liegen kann? Menschlich gesehen müsste man jetzt aufgeben und sagen, es geht halt nicht. Woher weiß ich, ob ich richtig bin oder nicht? Und jetzt kommt eben Gottes Wort auch ins Spiel, dass die Bibel einfach anders mit dem Prüfer umgeht, wie wir es mit dem Alltag umgehen. Da gibt es noch was dazu, nicht nur die Checkliste und die innere und mir als Person, sondern gibt es noch was anderes. Und Ausschlag zu der Predigt überhaupt hat auch dieser Text gegeben, den ich jetzt mit euch angucken möchte. Und da steht eindeutig, was die Voraussetzung ist für geistliches Prüfen. Was man braucht, dass es wirklich gut und richtig läuft. Und das steht in Philipper 1, 9 bis 10. Wie prüfe ich richtig? Das ist die Frage. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Und um dieses bete ich, schreibt da Paulus, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Das eindeutige Kriterium, das, was mich instand setzt, dass ich prüfen kann, ist die Liebe zu Gott. Nichts anderes. Und da sagt Paulus, die soll wachsen, mehr und mehr werden. Das sagt er zu Christen. Und es zeigt mir auch meine Liebe, selbst da, wo sie da ist, zu Jesus schon, die ist auf Wachstum angelegt. Da gibt es noch mehr zu entdecken und ich vertraue ihm nicht in alle Punkte und so. Das ist auch normal, zeigt das auch, wenn er sagt, die soll wachsen, es soll mehr und mehr werden. Und was soll mehr und mehr werden? Erkenntnis und Einsicht, Liebeserkenntnis und Liebeseinsicht, so würde ich es nennen. Und das ist der Punkt, wo mich in Stand setzt zu prüfen, worauf es ankommt. Wachsen in der Liebe, das ist die Quelle und die Qualifikation von geistlichen Prüfen. Gottes Liebe ist das, was Verletzungen heilt. So würde ich es mal sagen. Und das erleben wir bei Jesus ganz stark. Er verkörpert Gottes Liebe in unserem Leben. Er kommt zu uns und heilt unsere Verletzungen. Die wir uns selber zugefügt haben, indem wir ein ganzes Leben ohne ihn gelebt haben, bevor wir ihn kennengelernt haben. aber auch die, die uns andere Menschen zufügt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eines der Magnetfelder, die meinen Kompass total verspulet und verspulen können, sind Verletzungen. Ich glaube, das ist eines der größten Felder. Da, wo ich verletzt bin, da läuft es oft schief, wenn ich Bibel lese, wenn ich andere begegne, wenn ich dann anfange zu prüfen, weil ich oft dann eben aus der Verletzung heraus entscheide, aus der Verletzung heraus agiere. Ich habe zum Beispiel immer wieder zu kämpfen gehabt, das ist aber schon deutlich weniger geworden, mit Minderwertigkeit. Und da weiß ich dann auch, das war bei mir auch, das ist auch eine Verletzung, die irgendwo herrührt. So. Und dann merke ich, in dieser Minderwertigkeit, da beziehe ich dann alles auf mich. Alles, was um mich herum geschieht, gilt, beziehe ich auf mich. So, auf das, wie ich, was ich gerade gemacht habe. Und dann reicht der leise Anflug an Kritik, der vielleicht gar nicht so gemeint ist. Und dann ist für mich klar, da will mich jemand niedermachen. Da entsteht dann ein Feindbild daraus. Und aus dem Feindbild passiert das, dass ich natürlich auch im Prüfer die Bestätigung kriege, der meint es nicht gut mit mir, der will mich fertig machen als ganze Person, wie auch immer. Dort, wo aber Heilung da reinfließt, wo ich merke, Gott liebt mich, selbst da, wo ich einen Fehler mache. Und ich muss nicht perfekt bei ihm sein, weil er ist das Entscheidende in meinem Leben. Er macht mein Leben zum Unterschied für andere. Er hebt mich auf den Sockel, wo ich eigentlich nie drauf käme. Wenn mir das bewusst wird, dann kann ich da ganz anders damit umgehen. Das ist nur ein Beispiel. Aber wo ich in dieser Verletzung bleibe, da laufe ich in eine falsche Richtung. Und ich glaube, das kann auch passieren, auch an anderer Stelle, wenn wir jetzt in dieser Krise, kommt vieles zum Vorschein, was vielleicht auch an Verletzungen da ist, wo einfach die Krise so rausquetscht, quasi, wie auch immer. Und ich glaube, da passiert es genauso. Da, wo ich genug habe, einen Frust habe vor dem ganzen Corona-Gedöns, da bin ich in großer Gefahr, dass mich der Frust leitet und nicht echte Erkenntnis. Und ich werde fündig werden, das Netz ist voll davon, von irgendwas, wo mein Frust bestätigt und dass alle um mich herum blöd sind. Aber, und das ist das Entscheidende, Liebe Gottes ist Menschenliebe und generiert keine Feindbilder. Das ist der wichtigste Punkt der Liebe. Weil wenn er Feindbilder in sich hätte, dann wäre er mir gegenüber feindlich gesinnt und da wäre keine Liebe. Da wäre auch kein Vertrauen, dass ich überhaupt meine Verletzung hinhalte. Ich würde ihm auch keine Heilung zutrauen, weil ich dann wüsste, er macht mich kaputt. Der hat ja nichts anderes im Sinn. Aber Gott ist anders, das zeigt er am Kreuz. Er stirbt für uns, für unsere Schuld. Er verurteilt uns nicht. Er nimmt sie auf sich. In Römer 12 kommt noch eine andere Stelle, wo auch so eine Voraussetzung fürs Prüfen, für das gleiche Wort, wie gesagt, ich habe ja nach den Worten geguckt, vorkommt und da heißt es, lasst euren Sinn erneuern. Aber ich glaube, da steckt genau das Gleiche drin, dahinter. Denn unser Sinn erneuert sich durch Gottes Liebe. Und es steckt insofern drin, weil da auch die Rede ist, wir sollten uns Gott hingeben. Das ist ein lebendiger Gottesdienst, heißt es dort. Und wenn ich mir überlege, wem ich mich hingib, wo ich hingebungsvoll werde, dann ist es in den Dingen, die ich liebe. Und da funktioniert das von alleine. Und ich glaube, wir geben uns Gott erst hin, wo wir anfangen, ihn zu lieben. Und von dem her ist das genau die gleiche Sache, nur nochmal anders beschrieben. Weil diese Hingabe, die verändert letztlich unseren Sinn, unser Denken über uns selber, über andere Menschen. Und in dem Text von Römer 12, da heißt es auch, wir sollen nicht gleichförmig sein mit der Welt. Und ich glaube, das wird oft auch heutzutage verwendet. Nicht gleichförmig heißt nicht Mainstream, hört man immer, oder? Keine Mainstream-Medien. Und man merkt nicht, dass genau das Gleichförmigkeit mit der Welt ist. Denn wenn man mal guckt, wer alles in das gleiche Rohr reintrötet mit dem, dass man nicht den Mainstream-Medien berichtet, dann ist das genauso Welt wie auf der anderen Seite. Da sind Leute in der gleichen Demos, die überhaupt nichts von Jesus halten, die rechtsgerichtet sind, Menschen, die sich klar gegen ihn richtet auch, mit Christen zusammen womöglich noch. Also das ist an dem Text zumindest nicht gemeint, kann nicht gemeint sein. Das ist nicht Gleichförmigkeit, sondern es ist Gleichförmigkeit. Die Welt ist eben nicht nur schwarz-weiß, sondern da gibt es verschiedene Meinungen, aber es ist beides die Welt. Und wann ist die Welt nicht mehr Welt nach Römer 12? Dann, wo Menschen Gott in ihrem Leben haben. Das macht den Unterschied zwischen Welt und geistlichem Leben. Da, wo Gott in meinem Leben ist, da mache ich einen Unterschied. Nicht aufgrund von irgendwelchen Meinungen, egal welche Seite ich jetzt betritt. Die Ausrichtung ist für mich ganz klar auf Jesus, weil er ist derjenige, der Gottes Liebe in mein Leben gebracht hat. Und der, wo genau das tut, wo meine Verletzungen heilt. Er ist der Heiland, sagen viele auch. Unser Heiland. Der gibt es in mein Leben und macht eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Schafft er eine Freundschaft mit Gott. Das ist was anderes, dem gebe ich mich hin, gern hin, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Die Ausrichtung geht auf Jesus. Und das, was das Prüfen so besonders macht, das geistliche Prüfen, ist das, dass er mir das Gute zeigt. Das Umfeld um mich herum zeigt mir alles Mögliche Böse und Schlechte. Aber er zeigt mir das Gute. Und wenn ich mich auf ihn ausrichte, dann wird das Gute in meinem Leben groß und nicht das Böse. Und da merkt man jetzt den gravierenden Unterschied, glaube ich, zum Richter oder zum Prüfer, wie wir es im weltlichen Kontext kennen. Weil ich habe mir überlegt, wenn jetzt so ein TÜV-Prüfer doch immer das Auto unter die Lupe nimmt nach Mängel. Ich weiß nicht, wie der durch die Straße geht und die Autos anguckt und ob der überhaupt ein Auto kaufen kann. Weil ich glaube, dem sein Blick ist auf Mangel geschult. Das muss er ja. Ist ja auch richtig so, da muss er auch alles erkennen. Aber ich weiß nicht, ob er das einfach so abstreifen kann. Und da zeigt das, dass wenn man Prüfer so versteht, dass man überall die Mängel suchen muss, dann lebt man in einer Welt von Mangel. Und ich kenne Bekannte, die sind im Polizeidienst. Und die machen ihren Job gut und die müssen Verbrecher möglichst früh erkennen. Und ich merke, wie schwierig das ist dann im Alltag, dann auch im Privatleben, wenn man hinter jedem einen Verbrecher sieht. Und da könnte was passieren dort. Und das ist eine dunkle Welt. Und ich finde es gut, dass es ja Menschen gibt, die das tun. Aber ich glaube, die große Herausforderung ist, glaube ich, dann auch gerade das, dass man im Privaten dann wirklich auch das Gute wieder im Blick kriegt. Und auch Vertrauen zu Menschen hat und so weiter. Und ich glaube, so ist es eben nicht unsere Aufgabe, dass wir überall nach dem Teufel suchen, ich sag's mal so. Dass wir überall nach dem Bösen uns ausschauen müssen, weil wenn wir das nicht machen, dann erwischt er uns. Gerade umgekehrt ist es. Da, wo wir das machen, dann hat er uns schon. Weil da, wo wir immer gucken, wo es nächste Sünde lauert, wo der nächste Böse ist und so weiter, da wird unsere Welt automatisch dunkel sein, wenn wir aufs Dunkle ausgerichtet sind. Aber da, wo wir uns auf Jesus ausrichtet, da wird er uns das Gute vor Augen halten und wir werden das Böse automatisch nicht tun, weil das Gute einfach besser ist. So einfach ist es. Und es reicht aus, einen Unterschied zu machen zu der Welt, zu dem, was alles böse ist. Und es reicht auch aus, dass wir innerlich merken dann auch, wo was vielleicht in eine falsche Richtung läuft. Und wir brauchen die Dinge dann nicht suchen, die alle in eine falsche Richtung läuft, sondern wir werden es merken, weil es ja an uns herantragen wird. Da können wir uns ja auch nicht verstecken. Wir leben ja in der Welt. Und wir werden Dinge begegnen, wo wir auch eben prüfen müssen und wissen müssen, passt das jetzt oder nicht. Aber da, wo wir uns, glaube ich, im Guten ausrichten, da werden wir automatisch auch merken, das ist irgendwie schräg. Das passt halt nicht. Und wir werden es aber am Guten prüfen. In 1. Thessalonicher 5 wollen wir mal den Kontext nur angucken. Ich habe ja gesagt, ich unterschlage das euch nicht. Da heißt es, seht zu, dass niemand einen anderen Bösen mit Bösem vergeltet, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegen einander und gegen alle. Prüft alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und den Vers, wo ich euch da noch mit reingenommen habe, heißt, vergeltet nicht Böses mit Bösen. Das heißt eben gerade das, sich immer dem Guten zuzuwenden, dann habe ich auch das Gute im Blick. Und dann habe ich auch nicht Rache vor und gebe nur meinem Frust frei. Sondern dann werde ich automatisch anders handeln. Dann vergelte ich nicht Böses mit Bösen. Und das kann ich nur, wenn dieses Gute nicht irgendwie think positiv ist, sondern wenn ich wirklich Jesus in meinem Leben habe, der eine echte Kraft ist und der eigentlich allein gut ist, sagt er an anderer Stelle. Er ist das Gute, das mir vor Augen halten soll. Das zeigt auch, dass das Zwischenmenschliche auch das nicht eine Rolle spielt, wie ich mich verhalte. Habe ich Versöhnung, suche ich Versöhnung zu anderen? Das ist das, was Jesus will. Er will nicht, dass wir im Clinch sind mit allem Möglichen, mit Familie, Mitglieder, mit Freunden, mit irgendwelchen Politikern, denen mir nie begegnet. Das will er nicht. Er will, dass wir Versöhnung suchen und Friede stiftet. Und dann heißt es hier, haltet fest am Gute. Prüft alles, haltet fest am Gute. Das war mir schon mal an einer anderen Stelle bewusst geworden, das ist eigentlich so eine Goldwäscher-Mentalität, würde ich sagen. So ein Goldwäscher, der siebt das Sand und das Gold bleibt übrig. Und das ist das Prüfer, das Gott uns vor Augen führt. Und das heißt dann eben nicht, den Dreckhaufen anzugucken, dann wäre es ein schlechter Goldwäscher, dann hättest du nachher leere Hände, sondern diese kleine Goldklumpe, die übrig bleibt. Das ist der Fokus. Alles andere ist wurscht. Und es kann durchaus sein, dass der Dreckhaufen größer ist wie diese kleine Goldklumpe. Aber der Goldwäscher, der weiß, dass das wertvoller ist, wenn der Dreckhaufen auch noch so groß ist. Das kann kein Dreckhaufen der Welt aufwiegen, auch wenn es äußerlich so aussieht. Das Schöne ist, dass uns Gott genau auf diese Art und Weise selber auch prüft. Er ist der Goldwäscher in unserem Leben. Eben auch nicht der Prüfer, der uns den Dreck vorhält. Prüfe hat mit Liebe und Wertschätzung zu tun. Das ist eigentlich das geistliche Prüfe. Nicht mit Dreck, sondern mit Gold. Wenn Gott uns eben prüft, hat er nicht den Dreck im Blick, sondern das Gold. Und da gibt es eine Stelle, die hat mich da sehr angesprochen, da geht es um die Biografie von Paulus. Der Sammy hat es letzte Woche schon angesprochen. Und die steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Und das ist jetzt eure Aufgabe, da steht, und auch eure daheim, könnt ihr mitdenken, da steht zweimal Prüfer drin eigentlich, aber wird anders übersetzt. Also kommt zweimal eigentlich das Wort vor und das lesen wir jetzt gerade mal miteinander. Sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, also Paulus spricht da von sich, so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wo meint er, wo das Prüfen noch vorkommt? Also das gleiche Wort. Beim einen ist klar, Herzen prüfen. Genau, dieses für tauglich befunden ist das gleiche Wort. Gott befindet etwas für tauglich. Das ist von ihm geprüft worden. Und was findet er hier für tauglich? Ein Paulus. Sieht er als tauglich das Evangelium an Nichtjuden weiterzugeben. Ein Prediger zu werden. Einer, der sein Wort verkündigt. Und das sieht er in einem Zustand, wo er noch Saulus ist, wo er noch der Christenverfolger ist. Dort ist Gottes Prüfung die, dass er in ihm was sieht, was noch gar nicht da ist. Aufs Gold gerichtet, was noch gar nicht rausgewaschen ist. Aber er weiß, dass das Gold drin steckt. Weil er auch weiß, und das ist das Besondere, wenn Gott uns prüft, dann prüft er nicht nur das, der Ich-Zustand, so wie es jetzt im Moment da aussieht, sondern er hat immer Jesus mit im Kopf. Und Jesus macht letztlich den Unterschied. Hat den Unterschied bei Paulus gemacht, indem er ihn dann geheilt hat, ihm instand gesetzt hat, eben dieser große Apostel zu werden. Und so ist es bei uns auch. Das ist Jesus mit Paulus ist dieser Apostel. Ich mit Jesus bin der Prediger, bin derjenige, für den Gott mich eingesetzt hat. Du mit Jesus bist Gold. Und da kann der Dreck noch so groß sein. Das ist das, wie Gott prüft. Er befindet uns für tauglich. Nicht indem er irgendwie Dreck für Gold verkauft, sondern indem er weiß, was passiert, wenn Gott in das Leben reinkommt, in das er gerade unter die Lupe nimmt. Wer andere prüft, muss sein eigenes Herz prüfen. Das steckt auch in dem Thessaloniker-Text ja auch schon drin. Sondern Gott, der die Herzen prüft, Paulus lässt es zu, dass er sein eigenes Herz prüft. In Galater 6, Vers 4 heißt es, ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf andere. Es geht nicht auf das, wie ich bei anderen ankomme, was ich bei anderen bewirke und so weiter, sondern es geht darum, was ich vor Gott bin. Das ist die Prüfung meines Herzens letztlich. Der Kontext ist hier auch das, dass es darum geht, wenn jetzt jemand einen Fehler in der Gemeinde macht, was machst du dann? Und dann heißt es, geh hin im Geist der Sanftmut. Eben nicht in Überheblichkeit. Und das wäre die Überheblichkeit. Ich bin doch besser wie der arme Sünder da. Und jetzt gehe ich hin als Messias und sage ihm, wo es lang geht. Und ich merke nicht mal, dass ich die Rolle Jesu übernehme in dem Moment, die mir nicht zusteht. Und dass ich eigentlich der größere Sünder bin wie derjenige, der da in die Scheiße tappt ist. Aber das passiert. Überheblichkeit ist auch so ein Magnet, der unseren Kompass gehörig verspulen kann. Und diesen Magnet entgegnet mir selber, wenn mir vor Gott kommt und sagt, hier bin ich, überprüf mich. Ich möchte, dass du größer bist wie mein Ego in meinem Leben. Ich möchte nicht auf mich bauen, sondern ich möchte auf deinen Ruhm bauen. Ich möchte Lobpreislieder über dich singen, nicht über mich. Und wo ich das mache, da wird mir Gott schon auch zeigen, wo es vielleicht noch Baustellen gibt, aber immer in dem Blick, dass er das Gold sieht. Auch das ist wichtig, auch da. Und das erkennen wir dann nämlich auch, da gibt es auch eine gesunde Selbstprüfung. Wie prüfe ich mich selber, dass es noch gesund ist? Weil ich könnte jetzt auch so hergehen wie der TÜV-Prüfer oder wie wir es gelernt haben, wie man es eigentlich nicht machen sollte und gucke und sehe bei meinem ganzen Dreck und alles, was ich so in meinem Leben habe und stecke und mache mich total selber fertig. Das wird auch ein Prüfer sein, wo letztlich auch falsch ist. Da ist mein Kompass an mir selber oft gehörig verspult, weil das nicht das Prüfe ist, das Gott von mir verlangt. Und ich fand es interessant, die Stelle in 2. Korinther 13, 5, da heißt es, prüft euch, das sagt Paulus an die Korinther, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Und dieses prüft euch selbst, das schreibt er an eine Gemeinde, wo Sünde toleriert wurde, also wo wirklich viele Dinge im Auge sind und er sagt zu ihnen, prüft euch selbst und sagt nicht, guckt mal, wie prüft euch selbst und macht mal die Augen auf, wie dreckig es bei euch ist. Erkennt ihr das nicht, wie viel Missstand, wie viel Scheiße ihr an der Backe habt? Das sagt er ihnen nicht. Sondern er sagt ihnen, prüft euch selbst, erkennt ihr nicht, dass Jesus in euch wohnt. Er richtet es auf Gold, er richtet es auf Jesus und traut diesem Jesus zu, in ihnen sie zu aller Erkenntnis und Wahrheit zu führen. Und das ist, glaube ich, auch das Prüfen, wo ich auch für mich lernen will. Weil ich kenne das andere Prüfen auch, dass ich mich selber mit Jesus angucke und Jesus in mir suche. Gerade da, wo Schwäche aufkommt, gerade da, wo ich Probleme habe. Weil ich weiß, da wo ich weiß, dass der Messias, der Retter in mir wohnt, schon so dicht in mir ist, da traue ich ihm auch zu, dass er mich verändert. Wird nicht da irgendwie in mir rumschlummern. Ich glaube, wir leben in einer Zeit eben von Prüfungen und auch des Prüfers. Und so gesehen, wenn man es mal wirklich geistlich betrachtet, was dieses Prüfen bedeutet, dann leben wir in einer Zeit, wo unsere Liebe zu Jesus wachsen darf und soll. Genau das ist nämlich das geistliche Prüfen dann auch, wo uns durchmanövriert. In Epheser 5, 16 bis 17 heißt es, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die Zeit ist böse und wir dürfen sie auskaufen. Und es funktioniert dann, wenn wir den Wille Gottes erkennen. Und der Wille Gottes erkenne ich da, wo meine Liebe zu ihm wächst, weil ich mich hingib, weil ich automatisch mein Wille unter seinen beug. Deshalb erkenne ich dann auch, was richtig ist in seinen Augen. Und deshalb habe ich auch eine Perspektive, die über diese Welt um mich herum hinausweist. Und deshalb kann ich auch eine Zeit auskaufen, die eigentlich total daneben ist, weil ich was anderes im Blick habe. Krasseste Beispiel ist vielleicht, wer war es, Silas und wer war es, wo da gepeitscht wurde, Silas und Paulus, oder was Petrus, weiß nicht, Paulus, wo ausgepeitscht wurdet und Gott gelobt haben darüber, dass es würdig erfunden wurdet hier. Das ist eigentlich menschlich total schräg. Also wenn man nicht sadistisch so, meine, aber oder Meso oder wie man das auch nennt, ist ja egal. Und irgendwie, das ist total schräg eigentlich. Aber ich glaube, das geht und ich glaube, dass es aufrichtig war, weil sie eben einen Blick, weil sie eben Jesus im Blick hatte, der in dem Moment stärker war wie alles um sie herum. Der in uns, haben wir vorher gesungen, ist stärker wie der in der Welt. Und ich komme jetzt zum Ende, aber das ist auch noch ein Punkt, wo man sogar merkt, also diese Worte, die wir jetzt betrachtet haben, überprüfe, die stecken auch im 1. Johannesbrief, wo es darum geht, dass man die Geister prüfen soll. Das ist das gleiche Wort. Und interessant ist, dass der 1. Johannesbrief der Brief ist, wo Gottes Liebe eigentlich am klarsten noch zum Vorschein bringt. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe ist, der ist aus Gott. Und jetzt soll man prüfen, was aus Gott ist. Ja, wie prüfen wir das? Ohne Liebe? Garantiert nicht. Und an dieser Stelle ist auch die eigene Liebe zu Gott das entscheidende Kriterium, dass ich auch lerne zu gucken, welche Strömung kommt von Gott und welche nicht. Und da geht es bei dem Geisterprüfer, wie man das auch nennen mag, da geht es nicht darum, um die übernatürliche Fähigkeit, die auch an anderer Stelle kommt, sondern geht es um eine Aufgabe, die wir alle haben. Es gibt auch Leute, die das besonders können, einfach die von Gott irgendwie ziemlich schnell dann Klarheit haben, was von ihm kommt und was nicht, auf eine übernatürliche Weise, wie es prophetische so rein. Aber das andere ist unsere Aufgabe, weil unsere Aufgabe ist, in der Liebe zu wachsen. Und er wird uns bewahren. Und wir müssen uns eben nicht den Kopf machen um den Teufel, um was alles falsch laufen kann, sondern weil Jesus der gute Hirte ist, wird er uns das zur richtigen Zeit zeigen, was wirklich von ihm kommt und nicht. Und es ist auch ein Text an die Gemeinschaft, das ist mir auch noch wichtig. Auch wenn es jetzt Sachen gibt zum Prüfen oder so, ich bin immer ganz dankbar, wenn ich irgendwelche Nachrichten, WhatsApp-Dinger kriege und sage, hey, guck da mal drüber, ist das was? Weil dann kannst du ja auch dich mitbeteiligen, mit reinbeten. Und das ist auch schon ein Punkt der Demut, sage ich mal, gegenüber Hochmut, dass man Dinge einfach auch mal prüfen lässt, auch von Geschwistern, bevor man sie weitergibt und weiterreicht. Und jetzt sind wir zum Ende gekommen. Das ist eigentlich nicht der Predigt weg, auch ein anderer. Genau, ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir echt, dass du so einen echt genialen Blick hast auf unser Leben und dass das, wie du uns unter die Lupe nimmst, uns prüfst, Herr, echt auf das Gold ausgerichtet ist, Jesus. Und ich danke dir, dass du möchtest, dass Gutes in unserem Leben größer ist als alles Böse, dass du stärker bist, Jesus, in uns, wie der in der Welt ist. Und ich bete echt, dass du uns einfach einen scharfen Sinn gibst für deine Liebe, dass wir wirklich wachsen an Erkenntnis in deiner Liebe und an Einsicht in deiner Liebe, damit wir prüfen können, Jesus. Und ich danke dir echt, dass du uns alle liebst, Herr, und dass du von keinem der Dreckhaufen nur siehst, sondern dass du überall das Gold suchst und auch weißt, was du auch in ein Leben reinstecken kannst, wo dich noch gar nicht kennt, Herr. Und da bete ich auch ganz besonders für die, die dich noch nicht kennen, Jesus. Du bist das Gold in ihrem Leben. Und da, wo in deinem Leben da einfach auch viel Mist ist und auch keinerlei Gotteserkenntnis, da wird durch Jesus Gotteserkenntnis kommen, wenn du ihn in dein Leben lässt. Und Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Geist, dass du Erkenntnis gibst, Offenbarung gibst, wie Schuppe von der Augen fallen lässt. Ja, dass du wirklich echt da bist und lebst. Und uns liebst und uns befähigst. Amen.